Schlag mit mir die Bibel auf, ein ganz interessanter Abschnitt, Matthäus 4, schildert das am deutlichsten, am ausführlichsten, die ersten 11 Verse. Und ich lese das mal nach dieser neuen Übersetzung, nach der Basisbibel, die ja angelehnt ist an die Lutherbibel, von der Deutschen Bibelgesellschaft auch herausgegeben. Die Basisbibel, die Bibel in modernes Deutsch gebracht. Sehr kurze, prägnante und verständliche Sätze. Danach, ich sage es nochmal, Matthäus 4. Danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel auf die Probe gestellt werden. Jesus fastete 40 Tage und 40 Nächte lang. Dann war er sehr hungrig. Da kam der Versucher und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, befiehl doch, dass die Steine hier zu Brot werden. Jesus aber antwortete ihm, in der Heiligen Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Dann nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt. Er stellte ihn auf den höchsten Punkt des Tempels und sagte zu ihm, wenn du der Sohn Gottes bist, spring hinunter. Denn in der Heiligen Schrift steht, er wird seinen Engeln befehlen, auf ihren Händen sollen sie dich tragen, damit dein Fuß an keinen Stein stößt. Jesus antwortete ihm, es steht aber auch in der Heiligen Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Wieder nahm ihn der Teufel mit sich, dieses Mal auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Königreiche der Welt in ihrer ganzen Herrlichkeit. Er sagte zu ihm, das alles werde ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Da sagte Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn in der Heiligen Schrift steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihn allein verehren. Da verließ ihn der Teufel und sieh doch, Engel kamen und brachten ihm zu essen. Am letzten Wochenende habe ich gehört, dass ich so viel aus Filmen zitiere. Daraus hat man geschlossen, dass ich ganz viel im Kino mich aufhalten muss, aber ich habe 2 Kinder. Wenn ich Filme gucke, dann zu Hause. Aber vielleicht stimmt das, dass ich viel aus Filmen zitiere, weil das sind ja Geschichten, die uns erzählt werden, mit bestimmten Weisheiten drin. Und so beginne ich auch diesmal mit einer filmischen Szene. Der Film Slumdog Millionaire hat wahrscheinlich auch viele von euch gelesen, hat Oscars abgeräumt, war ja vor ein paar Jahren dann auch ein großer Hype drum. Erzählt die Geschichte von einem Kind aus dem Slums, aus den indischen Slums, der Jamal heißt. Und in der ganzen Film geht es darum, dass er bei der indischen Version von Wer wird Millionär den großen Preis abräumt, wo es natürlich gar keiner erwartet hat, dass er all diese Fragen kennt. Und bei einer der schwereren Fragen, wo es schon um viel Geld geht, wird schon deutlich, dass der Jamal die Antwort auf die Frage nicht weiß. Eigentlich so das erste Mal, dass er überhaupt keine Ahnung hat. Erstmal Werbepause. Ne? Und dann sieht man, wie er also da auf die Toilette geht und der Moderator auch. Und die waschen sich da in diesem Waschbecken die Hände. Und die haben so eine kleine Unterredung. Das ist ein bisschen, man weiß nicht so ganz genau, wie ist das Verhältnis von den beiden. Will dieser Moderator eigentlich, dass er gewinnt oder will er gerade nicht, dass er gewinnt? Der Moderator selber auch einer aus den Slums. Also so ein bisschen, so ein kleiner Schlagabtausch, ist der Sympathie oder Antipathie schwer einzuordnen. Der Moderator verlässt zuerst das Waschbecken, Jamal wäscht sich noch die Hände und als er aufblickt, sieht er an dem Waschbecken, an dem Spiegel, in dem Dunst da, den Buchstaben B hingemalt. Und da weiß natürlich der Zuschauer, dieser Moderator, der will, dass er auch aus den Slums hochkommt. Der hat ihm die Antwort gegeben. Nächste Szene natürlich. Die Frage wird nochmal gestellt nach der Werbepause. Was ist die Antwort? Und anders als erwartet, sagt Jamal, ich nehme 50-50 Joker. Pam, pam, 2 der Antworten weg. B und D sind noch übrig. Und alles in uns, es ist ja so angelegt, als Zuschauer sagt, Mensch, der hat dir die Antwort doch schon gegeben. Ne? Und der tut auch schon so, ne? Da soll ich dann B einloggen? Und im letzten Moment sagt er, man hört es kaum, Antwort D. Und man sagt, was kommt der jetzt da auf Antwort D? Sagt, und der Moderator wird es gar nicht glauben. Habe ich B gehört? Nein, D, D wie Dora. Und das ist mein letztes Wort. Ich bleibe bei D. Und D gewinnt. Da ist man so baff. Und im nächsten Moment denkt man, das ist eine Versuchung gewesen. Das ist eine Versuchung gewesen, weil die Antwort auf diese Frage hier war, nicht was ist die richtige Antwort, sondern kann ich dem Typen trauen? Und für Jamal heißt das, wenn der aus den Slums kommt, dann kannst du ihm nicht trauen, weil niemand vertraut irgendeinem. Das ist natürlich auch eine sehr bittere Antwort, aber sehr spannend in diesem Film. Und da habe ich gedacht, das ist für mich so ein Urtyp von Versuchung. Versuchung ist ja nicht nur das, wo wir wissen, ach, das ist falsch, aber das würde ich gerne machen, sondern Versuchung ist ja auch so ein bisschen oft in unserem Leben, wir wissen gar nicht, was ist das Richtige. Wie wählen wir das Richtige? Und das hat mich daran erinnert hier in der Wüste, weil bei Jesus ist es auch nicht alles so eindeutig. Wenn man den Text so liest, ist es immer eindeutig. Ja, in der Schrift steht dies, aber ich sage das. In der Schrift steht dies, aber ich sage das. Wenn man sich vorstellt, selber in diesen Versuchungen zu sein, da ist ja keine dieser Sachen an sich eine schlechte, verkehrte oder sündhafte Sache. Wenn man absieht von dieser dritten Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. So beginnt ja der Text heute. Das klingt düster, das klingt auch nach meiner Ansicht nach eher problematisch. Da passiert genau das, worum wir im Vater unser beten sollen, dass es uns nicht passieren möge, in die Versuchung geführt zu werden. Die Gegenüberstellung dieser beiden Texte könnte man also als problematisch bezeichnen. Der Geist führt ihn in die Wüste, damit er versucht wird. Und die Bitte im Vaterunser, dass wir nicht in Versuchung geführt werden, in Klammern, so wie Jesus von dem Geist. Aber der Text wird nicht problematisch verstanden, sondern programmatisch. Programmatisch heißt es, dieser Gang Jesu in dieser Einsamkeit und in diesem Kampf in der Wüste gehört zur Mission, gehört zum Programm Jesu dazu. Programmatisch, weil wir hier stumme Augenzeugen sind des direkten Aufpralls zwischen Jesus und dem Teufel. Es kommt zum Duell, weil wir schon immer wussten, es muss zum Duell kommen, zum direkten Schlagabtausch. Das ist die Aufgabe, das ist Jesu Mission. Insofern ist Jesu Empfehlung, im Vater unser Gott darum zu bitten, uns nicht in die Versuchung zu führen, eine messianische Empfehlung. Ich würde ihn so auslegen, es ist so, als ob Jesus sagt, führe diese nicht in Versuchung, weil ich das schon für sie übernommen habe. Es gibt diese Lesart, es hieße eigentlich, führe uns in der Versuchung, aber sie ist sprachlich nicht haltbar. Eine zweite Vorbemerkung ist nun vonnöten, bevor wir nochmal in die drei Versuchungen hineingehen. Erstens, es tritt der Teufel auf den Plan. Habe ich erstens gerade gesagt? Ich habe gesagt zweitens, eine zweite Vorbemerkung. Und dann habe ich erstens gesagt, das steht ja auch gar nicht drin. Bringt das nicht durcheinander, ne? Ist ja wichtig für die Struktur. Der Teufel tritt hier auf den Plan. Der Text ist ja seltsam menschenleer. Vom Geist ist die Rede, von Jesus, vom Teufel, später noch von Engeln. Kein Mensch weit und breit, außer Jesus. Keine Zeugen. Woher wissen wir um die Versuchungen? Wenn ich Jesus selber sie später gelehrt, sie geschildert hat, sie uns überliefert wurden. Wiederholt in seinem Dienst kommt es zum Scharmützel zwischen Jesus und dem Teufel. Jesus, so berichten die Evangelien, nimmt ihn als Gegner ernst. Die Theologie schweigt gerne über diesen Aspekt und wenn sie etwas sagt, spricht sie von Mythologie, von Psychologie oder verkleidet es in die Rede vom Nichtigen. Eine Antwort aber hat sie nicht. Jesus hatte aber gleich drei Antworten, die es zu betrachten lohnt. Was wollen wir jetzt tun? Wir gehen nochmal in den Text selber. Die erste Versuchung. Steine zu Brot. Naja, hier geht es los mit den Grundbedürfnissen des Menschen. Wer schon mal richtig gefastet hat, also auf mehr als eine Woche habe ich es nie gebracht, aber immerhin diese Erfahrung habe ich schon verbucht in meinem Erfahrungskatalog, der weiß, wie bescheiden und anspruchslos Hunger macht. Das ist ja sowieso so beim Entzug der menschlichen Grundbedürfnisse, verändern sich ja so ein paar Dinge, werden so psychologische Mechanismen wahr, die sich dann niederschlagen in so Weisheiten, wie ich diese Woche erlebte, wie wenn man zu wenig Schlaf hat, zum Beispiel, nach müde kommt blöde. Und bei Hunger ist das ja ähnlich. Die Erfahrung ist ja immer, dass Hunger auch ein bisschen grantig macht, ne? Also ich kenne das aus direkter Anschauung. Und so ist das auch hier. Geht es hier in diesem ersten Gleichnis, geht es hier nur um den Triumph des Geistes über den Körper? Der geschundene, der ausgemergelte, ausgehungerte Körper und der Geist nun, die Ratio vielleicht sogar, die Vernunft, siegt jetzt in diesem Moment der Versuchung. Und ich würde sagen, der Text ist vielfach so missverstanden worden, bis heute hin. Die Stärke der Askese wird dann herausgearbeitet, also diese Enthaltsamkeit Jesu und trotzdem noch stark bleiben. Der Ort der Versuchung ist heute eigentlich recht gut touristisch erschlossen, habe ich gelesen. Der Berg, auch hier im Anschluss an unser Rätsel, was wir gestellt hatten, heißt Quarantania. Deswegen Jesus in Quarantäne. Den kann man heute noch besuchen, man hat auch eine schicke Seilbahn hochgebaut, dass man sich nicht mehr hochquälen muss. Also hier ist man mit der ersten Versuchung als Tourist gleich konfrontiert, nehme ich die Seilbahn oder laufe ich hoch. Ne? Und das soll der Berg sein, auf den er geführt wurde bei der dritten Versuchung. An diesem Berg und um diesen Berg herum haben seit Jahrhunderten besonders eifrige und fromme Menschen, meist Männer, sich irgendwelche Höhlen in den Fels gegraben, weil auch sie meinen, in der Askese, in der Enthaltsamkeit eines Höhlenlebens das Heil zu finden. Von daher sagte ich, es ist missverstanden worden, wenn es in dieser ersten Versuchung nur um den Triumph des Geistes über den Körper geht. Worum dann? Ich glaube, dass dieser Aspekt nur mittelbar in dem Text steht. Der Geist triumphiert. Es geht bei zwei der drei Versuchungen Jesu beginnend um einen Zweifel. Da wirft der Teufel eine Frage auf, die er auch schon im Paradies gestellt hat, nämlich, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Ich weiß nicht, ob ihr das beobachtet habt bei der Versuchung 1 und 2. Also, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach dieses und das klar. Da wird auf einer ganz anderen Ebene gearbeitet, die sich auch problemlos gleich aktualisieren lässt. Nämlich hier spielt der Teufel ganz klar mit den Erwartungen, mit den gängigen Erwartungen, die man daran stellt. Und ich sage, wenn du der Sohn Gottes bist, dann weiß ich doch schon, was zu erwarten ist. Ja, ich habe das ja auch als Kind gehört. Wenn du ein Predigersohn bist, dann machst du hier nicht so ein Mist. Ne? Also bestimmte Erwartungen sind damit verbunden. Ne? Das zweite Gebot kommt in Erinnerung, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Erwartungen sind ja nichts anderes als Bilder. Ich habe ein bestimmtes Bild, wie es abgehen soll. Der Teufel sagt hier, einen Sohn Gottes stelle ich mir aber anders vor, als so ein Hungerknochen in der Wüste. Ja? Ein Sohn Gottes, des Königs des Universums, gepriesen sei er, des reichsten aller Reichen, stelle ich mir nicht hungernd vor. Wenn du Sohn Gottes bist, dann hast du genug zu beißen. Und du weißt auch, wie man das macht. Ein Sohn Gottes nimmt die Sohnschaft für sich in Anspruch. Er befiehlt, er bittet nicht. Ein Sohn Gottes lässt den Hunger und das Leid in der Welt nicht zu, sondern tut Wunder, um da abzuhelfen. Erwartungen, die wir an Gott richten. Deswegen nenne ich diese, und das ist das, was ihr euch aufschreiben könnt, wenn ihr von der Sorte seid, diese erste Versuchung, die Versuchung der Unabhängigkeit. Die Versuchung der Unabhängigkeit. Nimm die in dich gelegten Kräfte wahr und nutze sie. Sei unabhängig von Gott. Entscheide selber, wann ein Stein und wann er ein Brot ist. Brot ist ja schon immer das Symbol für Abhängigkeit gewesen. Der Geist kann so frei sein, wie er will, aber der Bauch ist nicht frei. Der brillanteste Denker hört irgendwann auf zu denken, wenn der Bauch leer ist. Er braucht Brot. Der Mensch braucht Nahrung. Wir sind da existenziell abhängig davon. Es ist Abhängigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. 3-mal täglich am besten. Und in seinem Bibelwort kontert Jesus, der Mensch, sagt er, lebt nicht vom Brot allein. Das Wichtigste ist hier das erste Wort. Das erste Wort heißt der Mensch. Damit will er sagen, ich will Mensch sein. Ich bin Mensch geworden. Das ist meine Mission. Ich bin einer von denen, ganz und gar Mensch. Ich kann als Mensch nicht entscheiden, was Gott wann tun soll. Ich kann ihn bitten. Ich kann mich in die Abhängigkeit begeben und mir bewusst werden, dass ich darin bin, als Mensch abhängig und damit auch ein Stück Freiheit finden. Aber nicht anders. Der Mensch, so der Sinn des Bibelwortes, muss nach dem Wort Gottes, nach seinem Willen fragen. Gott ist nur dann Gott, wenn er es auch sein darf und nicht meinen Erwartungen entsprechen muss. Im Übrigen ist ja genau das, was womit er immer wieder konfrontiert werden will und konfrontiert werden wird, nämlich, dass er die Erwartungen so gar nicht erfüllt, dass Gott ganz anders ist. Spätestens dann, als er anfing, seinen Jüngern die Füße zu waschen, und dann wussten sie schon gar nicht mehr, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann muss ich dir die Füße waschen. Nein, die Erwartungen sind nicht erfüllt. Die Versuchung der Unabhängigkeit, wir können sie in vielen Bereichen unseres eigenen Lebens wiederfinden. Ich wage jetzt auch mal eine von vielen Möglichkeiten der Aktualisierung, das kann ich hier machen in diesem geschützten Rahmen, weil ihr es ja nicht weiter sagt. Das Brot ist das Wort Gottes, zitiert Jesus. Der Stein, der in der Wüste zu Jesu Befriedigung Brot werden soll, das ist auch die Versuchung, meinen Glauben für mich alleine leben zu können oder zu müssen. Abhängigkeit bedeutet nämlich auch, geistlich gedeutet, abhängig von anderen Menschen zu sein. Von der Gemeinde, von geistlichen Mentoren, vielleicht von einem Hauskreis, von anderen Menschen. Wer meint, er könne allein mit Gott seinen Weg ganz allein gehen, der meint auch immer wieder Steine zu Brot machen zu können. Der muss das auch, weil wer reicht ihm sonst Brot? Das ist eine Form der Aktualisierung, wie diese Versuchung uns entgegentritt, auch im Geistlichen. Und es gibt ganz viele Formen, wie sie uns persönlich entgegentritt. Und es gibt auch, ich benenne immer bei jeder Versuchung ein Antidot. Ein Antidot ist wichtig, ein Gegengift. Es gibt ein Antidot gegen die Versuchung der Unabhängigkeit, und das ist die Liebe. Ist jetzt vielleicht ein bisschen romantisch, aber das ist das beste Antidot dagegen. Wer liebt, begibt sich nämlich freiwillig in eine Abhängigkeit, in eine Vertrauensabhängigkeit. Er hängt sein Herz an einen Menschen, er vertraut, man macht sich verletzlich dadurch, man denkt von sich selber weg und nicht zuerst an sich. Jesus wird vom Teufel aufgefordert, zuerst an sich zu denken. Jesus aber denkt an den Menschen, an die Menschen. Das ist die erste Versuchung, die Versuchung der Unabhängigkeit. Die zweite habe ich überschrieben, die Versuchung, eindrucksvoll zu sein. Da bei der zweiten, ich erinnere daran, die Zinne auf dem Tempel runterspringen, das ist die Versuchung, eine Riesenvorstellung abzuliefern. Und glaub mir, das ist eine tolle Versuchung. Oben auf der Zinne des Tempels stehen die ganzen Schlaglichter und Scheinwerfer sind auf dich gerichtet. Alle Augen schauen auf dich. In guter Bungee-Jumping-Manier springst du ohne Seil. Frauen kreischen auf. Väter halten ihren Kindern die Augen zu. Ein Raunen geht durch die Menge im letzten Moment. Keiner hat es erwartet. Alle hören schon innerlich den Aufprall. Machst du eine Landung, weich wie Butter. Zack, schön abgefedert. Warum auch nicht? Superman macht das auch so. Michael Jackson hat es auch so gemacht bei seiner Bühnenschau. Dann muss Jesus das doch auch drauf haben. Und auch hier argumentiert der Teufel wieder vom Kleinen ins Große. Den Text nehmen, sagt er, wenn Gott schon den gewöhnlichen Menschen verspricht, dass die Engel sie bewahren und behüten und tragen werden, wie viel mehr gilt das denn für dich, wenn du Gottes Sohn bist? Diese Versuchung, die können wir vielleicht schon ein bisschen besser verstehen. Ich glaube, jeder würde lügen, der sagte, er möchte nicht mal einmal im Leben so alle anderen richtig beeindrucken mit irgendwas. Einmal wirklich der große Held sein auf der Bühne. Jeder von uns kennt das. Selbst wenn ich zu Hause abends am Klavier sitze und ich übe und mir gelingt mal was so richtig toll, ne? Dann ist ja keiner dabei. Ne? Dann stellt man sich innerlich gleich vor, ich spiele das jetzt nochmal, da stelle ich mir vor, ich habe eine riesen Bühne. Ne? Tausende von Menschen, denen der reihenweise der Unterkiefer runterklappt. Das ist einfach die innere Versuchung, die wir in uns tragen, einmal auch wirklich, wirklich wert zu sein. Die zweite Versuchung bedient das blanke Ego. Zeig denen, was du drauf hast. Jesus gibt dich nicht zufrieden, in Jesus-Latschen durchs Hinterland zu laufen und nur ein paar Arme und Kranke zu heilen. Nimm die Abkürzung, mach die große Nummer, das Wunder, das alle Zweifel beseitigen wird. Die Abkürzung zu dem, wo du hin willst, dass alle dich anerkennen als Sohn Gottes. Mach klar, wer du bist. Und ja, Jesus hat Wunder getan. Er hat Wunder getan. Und ich würde auch sagen, er hat größere Wunder getan als so eine Bungee-Jumping-Nummer hier vom Tempel runter. Aber es gibt hier einen gewaltigen Unterschied. Jesus spricht das erste Mal in seinem Bibelkonterwort, der hat ja immer ein Bibelkonterwort am Start, spricht er das erste Mal von Versuchung. Man solle Gott nicht versuchen. Damit will er sagen, was er auch schon in der ersten Versuchung meinte, lass Gott Gott sein, und zwinge ihn nicht dazu, so zu sein, wie du denkst, dass er sein müsste. Die Wunder, die Jesus tat, waren alles Wunder im Dienste an Menschen. Die dienten nicht dazu, sich selber in den Mittelpunkt zu stellen, sondern andere. Kranke werden gesund, von Dämonen Besessene werden frei, Braut und Bräutigam bekommen eine tolle Hochzeit ausgestattet, und Jünger bekommen auf dem See beigebracht, wie mächtig Gott ist. Aber es ist immer von ihm weg. Es geht nicht eigentlich um ihn selber, auch wenn im Rückschluss die Leute sich fragen, wer ist dieser? Wie lautet, zweite Versuchung, wie lautet das Antidot? Wie lautet das Gegengift bei dieser Versuchung? Es lautet Dienst. Bei der ersten Versuchung sagten wir Antidot, Liebe. Sich abhängig machen. Die Freiheit in dieser Abhängigkeit suchen und finden. Das zweite Antidot, wenn man groß sein will, eindrucksvoll, ist Dienst. Der Text legt es nahe, denn am Ende, habt ihr es gemerkt, hier ist nämlich von Engeln die Rede. Engel dienen hier der großen Show, die fangen nicht auf. Wann kommen die Engel wieder ins Spiel in dem Text? Am Ende, sie dienen Jesus. Der Basisbibel sagt, sie brachten ihm zu essen. Und zwar in aller Stille und ganz unspektakulär. Das ist das Antidot, der Dienst. Dritte Versuchung. Der Teufel setzt nun zum Showdown an. Wir kennen das ja. jedem Witz, den wir erzählen, wo es immer, die meisten Witze gehen ja dreistufig, ne? Das geht bestimmt immer einmal, zweimal, und beim dritten Mal kommt dann der Witz, dann die Pointe. Also hier haben wir den Showdown. Ich bin ein bisschen enttäuscht worden, muss ich sagen, so rein literarisch. Ich habe gedacht, so bei der dritten Versuchung, da müsste jetzt der Kracher kommen, aber ich fand die ehrlich gesagt als die schwächste. Also vielleicht ist das jetzt mein persönliches Problem. Ist mir ein bisschen zu plump, zu wenig Versuchung drin. Es beginnt schon damit, dass der Teufel ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit zeigt. Also mal ganz gesagt, vielleicht habe ich dann ein bisschen arrogante Perspektive, aber das riecht ein bisschen nach Reiseprospekt, oder? Alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit, kann ja auch zu TUI gehen und mir die ganzen Prospekte an, und die ist überall schön. Die Hotels sehen überall super aus. Was will er dem denn gezeigt haben, habe ich mich gefragt. Ich meine, welches Video hat er dem präsentiert, um ihm daraus eine Versuchung zu stricken? Die Naturwunder der Welt? Na, ich bitte euch, Leute, die Leute damals, sie hatten jede Menge Naturwunder. Wenn da ein Blitz irgendwo einschlug, hatten die Naturwunder. Die lebten in diesen Naturwundern. Natur war noch gar nicht so in Mode damals wie heute. Der Teufel zeigt Jesus ein Zerrbild dieser Welt. Ein Zerrbild. Und Reiseprospekt ist nichts anderes als ein Zerrbild. Wir begegnen diesem Zerrbild laufend. Ja, wir müssen nur das Fernsehen anmachen, dann wird uns gezeigt die Herrlichkeit dieser Welt. Pardon. Junge Menschen in Amerika, so wird uns im Fernsehen beigebracht, haben laufend Sex mit anderen gut aussehenden jungen Menschen. Meistens leben sie in New York, fahren ständig mit dem Taxi, kostet immer $50 für einmal um die Ecke fahren, hängen in Pubs ab, wo der Drink $10 kostet. Ich weiß das, weil mein Klavierlehrer, der lebt zurzeit in New York, der sagt, das ist unglaublich, da kann man gar nicht leben. Leben in Apartments, die so groß sind, dass sie bestimmt $5,000 bis $10,000 die Woche kosten. Und genießen die Herrlichkeit dieser Welt. Das ist das Zerrbild. Was siehst du, wenn du wirklich in die Welt hineinschaust? Welche Herrlichkeit siehst du denn, wenn du dir die Welt anschaust, wie sie wirklich ist, hinter den Kulissen der Reiseprospekte? Hat der Teufel Jesus die Lahmen gezeigt? Die Krüppel, die Unterdrückten, die Geschundenen, die Blinden, die Prostituierten, die Misshandelten, die Entrechteten, hat er ihm die gezeigt? Das heißt, die Mehrheit der Menschen, die damals lebte und heute lebt, hat er ihm die gezeigt? War das die Herrlichkeit? Ich nenne diese letzte Versuchung die Versuchung, mächtig zu sein. Nichts anderes ist es. Herrlichkeit ist hier nichts anderes als Macht. Herrlichkeit ist auch nur ein Wort aus dem Reiseprospekt. Gemeint ist, Macht zu haben. Der Teufel zieht die letzte Karte und er weiß, sie funktioniert bei den Menschen immer irgendwo, weil jeder hat seinen Preis. Wie viel Macht kostet deine Loyalität Gott gegenüber? Neben dem allgemein verständlichen Aspekt, dass wir alle anfällig sind für Macht, schwingt hier schon, denn die Gemeinde hat uns ja, die Kirche hat uns diesen Text überliefert, eine Selbstkritik mit. Das Machtproblem begleitet uns ständig. Es begleitet uns in der Gemeinde genauso wie außerhalb der Gemeinde. Die meisten Streitereien, die wir haben, sei es lokal, regional oder global, sind Fragen um die Macht. Wer hat das Sagen? Wer darf definieren, was wahrer Adventismus ist? Wer hat diese Deutungsmacht? Wie verschaffe ich meiner Sache Gehör? Welche Plattformen kann ich nutzen? Und wenn ich nicht einverstanden bin mit dem, was meine Gemeinde oder meine Kirche macht, dann zahle ich nicht mehr. Dann habe ich das Wenige, was ich an Macht habe, den Hahn, den drehe ich dann zu. Jedes bisschen Macht wird auch bei uns ausgespielt. Bei einer Machtfrage aber, und das ist erstaunlich, da ist bei Jesus Schluss. Da ist sofort Schluss. Weg mit dir, Satan, sagt er. Hier ist Schluss. Wie lautet das Antidot Jesu hier? Ich nenne es Demut. Demut ist die Richtung von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Der Teufel geht mit ihm von unten nach oben, schön auf den Berg hoch und von da immer weiter nach oben, mächtig werden. was drauf haben, Macht ausüben. Jesus geht den Weg runter. Im Philipperbrief wird das geschildert. Er entäußerte sich selber, er legte seine Macht ab, er nahm Knechtsgestalt an, er kam zu uns. Das hat er nicht nur gemacht, natürlich auch um uns zu erretten, sondern das hat er gemacht, weil er weiß, das ist Gott. So entspricht er in eben unseren Erwartungen nicht. Er geht den Weg nach unten. Und das wird auch weiterhin so sein. Der Teufel kennt nur eine Karriererichtung, die nach oben. Jesus sagt, Gott anbeten und dienen lautet meine Devise, mein Befehl. Und Gott anbeten, wirklich anbeten, ist der Weg der Demut. Von sich weg, hin zu Gott, ist der Weg nach unten. Er hat die Versuchungen durchstanden, alle drei. Er hat sie identifiziert, er hat sie durchschaut und das hat er auch für uns getan. Gegen die Versuchung der Unabhängigkeit hilft das Antidot der Liebe. Gegen die Versuchung der Eindrücklichkeit das Dienen und gegen die Versuchung der Macht die Demut. Damit schließt mit dieser Predigt sozusagen die zufällige Predigtreihe, die wir angestoßen hatten über die Sünde. Wir haben gesprochen über den Text, dass Jesus mit den Sündern und Zöllnern abhängt. Das war eine Predigt, die ich hielt. Da kam die Frage auf, aber viele Menschen heute, die glauben sich doch gar nicht mehr als Sünder. Wir haben dann gesprochen über die Heilung des Gelähmten, das war bei der Taufe von Florian, der durch das Dach herabgelassen wird und merkwürdigerweise vergibt Jesus zuerst die Sünden, wo wir sagten, erst das muss geklärt sein, damit alles andere auch geklärt werden kann. Wer die Versuchungen Jesu erkennt, und ich hoffe, wir haben uns ein bisschen wiedererkannt alle in diesen Versuchungen, nachempfindet, wer sie begreift, der wird dieses Problem, dass er nicht weiß, wie er Sünde definieren soll, nicht mehr haben können. Die meisten Menschen werden unmittelbar begreifen, dass es sich bei Jesu Versuchungen um relevante Dinge handelt, die uns als Verführung im Alltag überall begegnen. Denkt nur an die Versuchung der Macht, egal wo ihr hinkommt. Wer anerkennt, dass es diese Versuchungen gibt, der anerkennt damit auch die Realität der Sünde. Auf diesem Wege. Wichtiger ist aber, Jesus hat sich all dem gestellt. Er ist in den direkten Schlagabtausch gegangen mit dem Teufel, in dieses Duell hineingegangen und er hat gesiegt. Man sagt uns immer wieder in der Auslegung dieses Textes, dass man nur das rechte Bibelzitat am rechten Ort zur rechten Zeit wissen möge. Ich weiß nicht, ob das Fazit ist. Ich finde es beeindruckend. Diese Bibelzitiererei und wie da wirklich Bezug genommen wird auf das Wort Gottes. Und ich finde es auch gut, wenn man dort versiert ist und wenn man bibelfest ist. Aber für mich ist das Fazit noch was anderes aus diesem. Nicht hab immer das richtige Zitat in jeder Situation am Start, sondern Jesus ist Sieger und verlass dich auf ihn. Er hat sie überstanden. Und wenn du das Zitat nicht weißt, dann weißt du, dass du Jesus kennst. Und er ist Sieger und wird dir helfen. Amen.